Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
Und heute haben wir das Thema
Chakras, Energiezentren in der Aura.
Ja, das Wort Chakra stammt ja ursprünglich aus dem Sanskrit. Und was bedeutet es? Es bedeutet Rad, also das runde Rad, weil die Chakras sind nämlich wahrscheinlich auch rund, also so wie Räder, jedenfalls kreisen sie. Manche sagen, die hellsichtig sind und das so sehen können, das sind ja Punkte im feinstofflichen Energiekörper des Menschen, dass das so als kreisende Lichtscheiben wahrgenommen wird oder auch als Energiewirbel. Und deswegen sagen manche auch, dass die Chakras sind die Transformatoren für die kosmische Lebensenergie, die wir in unserem feinstofflichen Körper, jeder Mensch hat das, haben. Und so kann man sie auch nennen, Wirbel des ätherischen Urstoffs. Klingt sehr, sehr grundsätzlich und ursprünglich. Und ja, diese Chakras nehmen die Lebensenergie auf, die überall um uns herum ist, und sie wandeln sie um und können sie dann in unserem feinstofflichen Körper zuführen und schließlich kommt das unserem physischen Körper zugute. Da gibt es also so Verbindungskanäle. Und durch besondere Übungen kann die Menge der Energie, die aufgenommen wird und im feinstofflichen Körper verteilt wird, gesteigert werden. Und daraus kann ein Zuwachs an Energie und Stärke im physischen Körper entstehen. Und außerdem geben die Chakras auch Energie wieder vom Körper in den Kosmos ab. Also es ist durchaus ein wechselseitiges Spiel. Und zum Beispiel der Lehre des Kundalini-Yoga nach befinden sich die Chakras auf der Ebene des Astralkörpers.
Und was ist Astralkörper?
Ja, das habe ich auch nachgelesen. Der Astralkörper ist, was hellsichtige Menschen annehmen oder sehen. Und nicht alle sehen da genau das Gleiche, aber da gibt es eine große Deckungsgleiche. Und da wird gesagt, das ist einer von mehreren feinstofflichen Körpern, die mit anderen feinstofflichen Körpern zusammen die Aura eines Menschen bilden. Und weitere feinstoffliche Körper sind zum Beispiel der Ätherkörper und der Mentalkörper. Diese feinstofflichen Körper sind für das menschliche Auge unsichtbar. Hellsichtige Menschen können sie jedoch oft sehen. Und man kann auch mit der sogenannten Kirlian-Fotografie die Aura eines Menschen sichtbar machen. Ja, und dieser Astralkörper, der hat viele Energiebahnen, durch die Lebensenergie fließt, und diese Bahnen, die werden Nadis genannt. Diese Nadis, das sind sehr, sehr viele. Also laut hinduistischen Schriften gibt es fast 72.000 indische Nadis, laut der indischen Lehre im Körper. Das ist ein bisschen wie diese Meridiane in der traditionellen chinesischen Medizin. Da hat man schon mal von gehört, oder?
Ja, Meridiane hat man schon darüber gehört. Mhm. Das, was du gerade gesagt hast, ich wollte auch in Aura-Fotografie ausprobieren. Mhm. Fand ich den Begriff super spannend und ich wollte mal da sehen, wie meine Aura ist.
Ah, okay.
Ja, wollte ich machen lassen. In Klaipeda auch gab es eine Aura-Fotografen und leider war das zur Zeit, wo ich da war, das Fotoapparat kaputt.
Ah, Klaipeda ist in Litauen, glaube ich, ne?
Ja, Klaipeda, mhm, an der Ostsee, mhm, drittgrößte Stadt. Ah, und ich dachte, vielleicht ist nicht das richtige Timing.
Ja.
Vielleicht wäre interessant, eine Aura-Fotografie zu machen nach Meisterausbildung. Vielleicht ist das der richtige Timing. Ja. Was denkst du?
Gute Idee. Das ist sicherlich eine sehr schöne Idee.
Vielleicht sollte ich das organisieren.
Ja, berichte davon, wenn du es machst. Ja. Ja, diese Aura-Fotografie ist ja auch ein schwieriges deutsches Wort, ist ganz interessant. Es wird ein bisschen überschätzt, weil man, es sind ja natürlich Momentaufnahmen, das muss man auch sagen. Und es kann schon eine Minute später anders aussehen, wenn man zum Beispiel eine herausfordernde Nachricht bekommen hätte, ne, dass es einem Familienmitglied schlecht geht, dann ist jetzt nicht bei jedem Menschen so, dass dann die Aura schwächer wird, aber häufig reagiert man dann irgendwie und dann würde die Aura möglicherweise eine Minute später schon anders aussehen. Aber trotzdem ist es eine sehr schöne Momentaufnahme und spannend überhaupt, dass es so etwas gibt. Also das finde ich schon finde ich auch. Aber man kann jetzt nicht sagen, das ist deine Aura und so ist sie immer, sozusagen.
Sondern sie wechselt, ja. Das ist, einen Tag ist da eine Aurafarbe und vielleicht, wenn du gleich den anderen Tag machst, das ist, die Farben sind anders. Das ist verblüffend. Ja, ja. Ja?
Es gibt auch, man gab mal so eine Untersuchung, die Vor- und Nach-Reiki-Behandlung die Hände fotografiert hat. Und auch die Aura der Leute. Und dann waren schon direkt nach der Behandlung sah das anders aus. Ne? Das war schon toll. Also sah die Aura besser aus.
Wow.
Ja.
Wow.
Ja, also diese Energiebahnen im Körper, die wichtigsten aller Energiebahnen, man nennt sie Nadis. Und die wichtigste ist die Hauptenergiebahn im Astralkörper, die heißt Sushumna. Und die entspricht sozusagen im physischen Körper dem Rückenmark in der Wirbelsäule. Ja, und 6 dieser 7 Chakras befinden sich direkt auf dieser Sushumna. Und das 7. Chakra, das ist das sogenannte Kronenchakra, das hat bestimmt jeder schon mal gehört, befindet sich auf der Krone des Kopfes, also oben sozusagen, auf dem Scheitel in der Mitte. Und in hinduistischen Schriften werden die 7 Chakras immer mit einer bestimmten Anzahl von Blättern dargestellt. Und die Anzahl der dargestellten Blätter entspricht der Anzahl der dem jeweiligen Chakra entspringenden oder zulaufenden Energiebahnen. Das ist interessant. Also es hat alles eine Bedeutung, was man da so sieht. Ne? Man hat vielleicht mal schon so Abbildungen, ne, von Chakras gesehen und fragt sich immer, was ist das eigentlich? Ne? Da stehen so Buchstaben daneben und dann Blätter und so. Ja, da gibt es Erklärungen dazu. Und das ist zum Beispiel eine Erklärung für die Anzahl der Blätter. Also das 5. Chakra, das sogenannte Halschakra, ist zum Beispiel mit insgesamt 16 Energiebahnen, also 16 Nadis des Astralkörpers direkt verbunden. Jedes der 7 Chakras hat einen eigenen Namen und diese entstammen der Sanskrit-Sprache. Und außerdem ist jedem Chakra, außer dem Kronenchakra, muss man sagen, eine eigene Farbe und ein eigenes Mantra zugeordnet. Das 5. Chakra zum Beispiel im Halsbereich heißt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Vishuddha-Chakra. Und die Farbe ist mehr blau und das Mantra ist Ham.
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 Das ist mir auch bekannt und zum Beispiel das Solarplexus-Chakra hat eine gelbe Farbe, ist zwischen Bauch und Brust in der Mitte. Das Mantra könnte ich nicht aus dem Stegreif sagen, kann ich leider nicht benennen. Weißt du was?
Ram. Ja, Ram ist, glaube ich, das Mantra zum Solarplexus-Chakra. Das haben wir hier vorbereitet für euch natürlich, um das mal zu hören, wie man dann so einen Laut auch intonieren kann. Und tatsächlich habe ich jetzt gemerkt, dass hier in dem Bereich, wo das Solarplexus, gerade als ich das gesungen habe, so eine leichte Wärme entstand. Ganz spannend. Also darum geht es, dass sich das öffnet durch die Intonierung, ne?
Und durch die Stimme. Ja.
Genau, Einsatz der Stimme. Ja. Einsatz der Stimme. Und man kann sich dabei auch auf den zum Beispiel Bauchnabel oder leicht darüber liegt es ja fokussieren.
Kann man sich fixieren.
Fixieren kann man sich auch, aber das wäre übertrieben. Aber fokussieren. Ja, bei mir ist das auch ein Chakra, was ein bisschen Entwicklung bedarf, speziell dieses... dieses Gelbe. Ich habe, glaube ich, andere, die stärker sind als das. Ja, also ein ganz spannendes Thema. Die Lehre von den Chakras als Energiezentren im feinstofflichen Körper ist tatsächlich in vielen spirituellen Traditionen zu finden. Das muss man auch sagen. Nicht nur im Hinduismus, auch in der Theosophie gibt es zum Beispiel eine eigene Chakra-Lehre. Da gibt es natürlich Verbindungen zum Hinduismus, aber das ist schon auch ein eigener Bereich. Und ein gutes Buch, das in deutscher Sprache zurzeit aber nur noch antiquarisch für viel Geld erhältlich ist, ist das Werk Die Schlangenkraft, die Entfaltung schöpferischer Kräfte im Menschen von Arthur Avalon. Ja, das klingt ja geheimnisvoll, ne?
Arthur Avalon.
Avalon. Das ist natürlich ein Pseudonym. Avalon kennt man aus, ich glaube, keltischen Mythen und Sagen. Als so eine Art Shambhala, so einen geheimen Ort, glaube ich. Auf jeden Fall kommen wir zurück zu dem Buch. Das ist das Pseudonym des britischen Autors Sir John Woodruff. Und der hat, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts das Buch geschrieben. Auf Deutsch ist das in den 1960er und 70er Jahren im O.W. Barth Verlag erschienen. Und er hat darin 2 zentrale Schriften einer sehr traditionellen indischen Yoga-Richtung erstmals ins Deutsche übersetzt. Und da ging es viel um Chakras. Und meistens, also das fast alles Wissen, was man so in anderen Büchern liest, ist im Grunde von dem Buch abgeschrieben. Weil wenn man zum Beispiel Bücher über Chakras liest oder Energiebücher, wo die Chakras vorkommen, müsst ihr mal gucken, da gibt es eigentlich so gut wie nie irgendeine Quellenangabe. Das ist sehr interessant. Man fragt sich, wo kommt das alles her? Ja, natürlich aus den urindischen Schriften, aber hier auf Deutsch eben viel aus diesem ins Deutsche übersetzte Buch aus den 60er, 70er Jahren, das eben jetzt gerade gar nicht mehr erhältlich ist, sondern nur noch antiquarisch. Also schon spannend.
Schon spannend ohne Quelle. Das macht alleine der Fakt, dass es sehr geheimnisvoll ist. Und von der Hauptquelle abgeschrieben oder umgeschrieben, das ist sehr, sehr cool. Ich mag, dass die Chakren generell den Zweck haben, dass sie geheimnisvoll sind und nicht so offen dargestellt oder dargelegt. Und nur, dass die hellsichtigen Menschen die sehen können oder nur, dass man den Zugang hat, auch als normaler Mensch die wahrzunehmen durch Aurafotografie. Das ist quasi, da muss man da ein bisschen suchen. Das ist nicht wie Mathe, hier, da, klar, sondern sehr geheimnisvoll, auch wie du sagst, auch wie der Name des Buches ist und generell wie das Thema Chakren ein bisschen versteckt ist und wenn man in den Bereich geht, dass man sich auch damit auskennen muss.
Ja, ja, also zum einen hat es dieses Mystische und Geheimnisvolle, zum anderen muss man natürlich, bevor man wirklich damit arbeitet, dann sehr genau gucken, welche Quellen hat man und was tut man. Weil es ist natürlich kein Kindergarten, ne, wenn man damit rumspielt. Aber wenn man erstmal sich einfach nur damit beschäftigt und nicht in die Handlung übergeht, dann reicht es auch, diese mystische Aura, ne, davon so ein bisschen zu erspüren. Ich habe hier mal so ein Buch rausgeholt, wo wir jetzt gemeinsam raufschauen. Wir posten das auch nochmal in Social Media.
Scared Mirrors.
Sacred, nicht scared. Sacred Mirrors. Heilige Spiegel sozusagen. Scared wäre ja angstvoll. Sacred Mirrors, die visionäre Kunst des Alex Gray. Erschienen im Hans Nitsch Verlag. Also es ist hier so ein großes Überformat über DIN A4. Und wir gucken mal auf so eine spannende Abbildung, wo wir nämlich jetzt hier einen Menschen vor uns sehen, aber im Wesentlichen seine Energiebahnen, Meridiane, Nadis und Chakras. Das ist abgefahren, oder?
Oh. Erstmal, wenn ich auf dem Gesicht schaue, ist es ein bisschen wirklich ein bisschen scared. Aber
ja, okay, da ist es tatsächlich scared, genau. Das war eine freudsche Fehlleistung eben. Im Grunde stimmte es.
Aber sonst, wenn man nicht den Gesicht anschaut, wow, fantastisch, wundervoll.
Ja,
das ist echt ganzen Bahnen, cool. Ne?
Wenn man den physischen Körper nimmt, aber nur die Energiebahnen abbildet, sehr, sehr mystisch, aber auch hat auch so irgendwas von einer großen Krassheit irgendwie. Ne?
Von der Ausstrahlungskraft und von der Kraft und auch wenn ich das so sehe, wie das abgebildet ist, als ob man erleuchtet wäre, sofort, oder? Sofort.
Ich glaube, hier diese Abbildung zeigt auch einen komplett im Fluss sich befindlichen Menschen, wo alle Nadis und alle Chakras leuchten. Und so kann es aussehen im Moment der Erleuchtung. Ja, ein sehr spannendes Buch, wer sich dafür interessiert. Auf Facebook und Insta machen wir das nochmal kenntlich, was das war oder ist. Und und spannend ist ja auch, häufig ist ja von der Kundalini-Kraft auch die Rede, wenn es um die Chakras geht. Da hört man ja auch immer was. Und das ist nämlich diese ruhende kosmische Kraft, die im unteren Chakra-Bereich liegt, im untersten Chakra, muss man sogar sagen, an der Basis dieser Sushumna, dieses Energiekanals am unteren Ende der Wirbelsäule. Und diese Kundalini-Kraft oder auch Schlangenkraft, wie eben dieser Autor, den wir eben noch genannt hatten, der hat das nämlich einfach Schlangenkraft genannt. Warum? Weil es auf vielen Abbildungen als eine zusammengerollte Schlange dargestellt wird, die quasi nicht in Aktion ist. Ne? Und wenn dann jahrelange spirituelle Übung da ist, zum Beispiel durch Yoga, Atemübungen, Meditationsübungen, sicher auch durch Reiki, wenn man das sehr, sehr lange macht, ist die Möglichkeit, dass das erweckt wird und dann richtet sich das so auf sozusagen und steigt dann so auf, einmal erweckt aus den Tiefen des Wurzelchakras durch alle Chakren hindurch bis zum Kronenchakra und kann dann sehr intensive unterschiedliche Bewusstseinszustände auch bewirken. Man sollte das aber nicht pushen, also jegliche Techniken, die diesen Vorgang pushen, sind nicht günstig. ja, muss man wirklich beachten. Da hört man immer wieder, dass Leute über ihre Grenzen gehen und dann ist das nicht integrierbar, ne, verkörperbar, was erfahren wird, und dann führt das in nicht günstige psychische Zustände. Besser ist, wenn das einfach durch regelmäßige spirituelle Praxis Stück für Stück irgendwann quasi von alleine kommt. Ja, auf ganz natürliche Weise. Ja, und wenn dann das Kronenchakra erreicht wird, dann heißt es, geht man in Samadhi über, in Zustand geistiger Sammlung jenseits von Raum und Zeit und Kausalitäten. Das klingt spannend, oder?
Raum, Zeit und Kausalität, wow. ich würde gerne das in dieser Inkarnation erfahren, aha, also auch die Kundalini, Schlangenkraftenergie, aber schon was Ähnliches habe ich schon erlebt. Ich weiß leider nicht, ob das genau das Wort für Kundalini-Energie war. Es war eine lichtvolle, energetische Einwirkung, die von außen, von Universum zu mir in meinen Körper gekommen ist, mhm, und die da für 5 oder 7 Minuten geblieben ist und dann, ja, wieder gegangen ist. Oh, war okay, mhm, auch sehr spannende, mystische Erfahrung. Mhm. Und das hat mich auch gefreut, wenn ich die energetische Arbeit mache, mhm, und praktiziere, dass es auch so auch von oben, von Universum eine ein Feedback auf mich hat und dass es auf mich sichtbar wirkt. Und dann, ja, war ich sehr glücklich darüber und dankbar über die Erfahrung, weil ich dachte, wow, ich gehe den Weg und das wird mir mehr und mehr gezeigt und eröffnet und kommuniziert von Universum auch auf mich, auf meinen Körper und sehr sichtbar gemacht.
Wow, schön. Ja, das war wieder ein Stück weiter sozusagen in seiner Entwicklung, ne? Ich kenne das ein bisschen. Ich hatte auch das auch schon mal sogar 1-2 Tage lang, ganz intensiv. Das war 1994, vor ja, 30 Jahren schon. Natürlich danach auch immer mal wieder, aber damals war das sehr intensiv nach meinem Reiki-Kurs, 1. Grad, zu Ostern. Ostern 1994, da habe ich auch den ganzen Tag zu Hause auf meinem Futon gesessen und gelächelt. Und dann den zweiten Tag auch noch, glaube ich. Und irgendwann musste es dann aber alles, ja, auch noch, den zweiten Tag auch noch, genau. So, wenig gegessen, aber alles gut, fühlte sich gut an. Aber nichts getan. Und dann war es irgendwann wieder Zeit, am Leben teilzunehmen. Und das war ganz spannend. Ich landete dann in einem indischen Konzert mit Tempeltänzerinnen, die dann so tanzten und indische Musik. Irgendwie kam das an dem Abend. Ich weiß nicht, wie ich da reingeraten bin. Das war alles ganz spannend. Und dann hat sich alles wieder normalisiert, Tag für Tag. Ja. Aber war ein sehr schönes Erlebnis. Das ist also wirklich toll. Ja, also nochmal zurück zum Thema Chakras. Es haben sich ja verschiedene Arten von Arbeit mit den Chakras herausgebildet. Und die können auch bei der Anwendung der Reiki-Methode zum Beispiel berücksichtigt werden. Und ja, auch wenn es sich dabei um eine ursprünglich aus Japan stammende Methode handelt, die mit dem aus Indien stammenden Chakrasystem eigentlich nichts zu tun hat. Aber man kann da schon auch methodenübergreifend ein bisschen integrieren, diese ganze Chakra-Geschichte, ne? Ja, und in der freien therapeutischen, spirituellen Arbeit heißt es ja häufig, man löst Blockaden, negative Energien in den Chakras auf und oder man aktiviert die Chakras und so. Ja, das sind alles so Worte, ne? Die würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Zum Beispiel ist ja auch bei jedem Menschen sind die Chakras auch schon geöffnet, die können gar nicht zu sein, dann wäre man gar nicht am Leben, ne? Das darf man auch nicht vergessen, wenn man solche Worte hört. Aber sicherlich, ja, da mehr Fluss reinzubringen und insbesondere die Bereiche, wo man selber Themen hat, ein bisschen mehr in Fluss zu bringen, das ist eben das eigentlich, so kann man es auch schreiben oder sagen, ein bisschen weniger spektakulär, das, worum es geht. Ne? Ja. Du arbeitest auch in der Klangmassage mit Chakras, oder?
Ja, ich lege die bestimmten Schalen auf die Chakren auf dem Körper auf und ich kenne mich, welche Schale zu welcher Chakra passt und mhm, je nach Form und auch die Größe. Und dann auf dem Kronenchakra zum Beispiel kann man das schwer auf dem Kopf hinlegen, deshalb legt man bei manchen Chakren über, wo es nicht geht, zum Beispiel über...
Ah, okay, also daneben, also daneben, so ein bisschen daneben oder auch verstehe. Mhm. Mhm.
Ja. Mhm. Bei manchen geht es auf, mhm, auf das Solarplexus-Chakra zum Beispiel,
ja,
und bei manchen Legt man drüber, kommt drauf an.
Ja.
Ja.
Ja klar, wenn eine Person liegt, kann ich ihr nichts auf den Kopf stellen. Ne?
Ja. Hm.
Wäre auch nicht so angenehm. Ne?
Ja.
Aber im Solarplexus geht das ganz gut hier. Ne?
Da kann man, ja, dann ist verstehe. Es auch angenehm und auch das kommt auch gut drüber. Ja, dadurch muss man, deshalb macht man diese Klangschalenausbildung, damit man weiß, was angenehm und nicht angenehm ist und wo nach Größe, je nach Form, wo nach Chakra, was man so achtsam mit dem Körper, wie man das so in die Klangkreise leiten kann.
Ja, ja, man kann jetzt noch mal einmal kurz sich die Chakras angucken. Wir können noch mal kurz durchgehen. Wir wollen jetzt nicht noch mal eine Viertelstunde länger machen. Jeder, das kann man ja auch nachlesen, diese Sachen. Aber wir können das noch mal ganz kurz durchgehen zum Ende. Was ist das jetzt eigentlich? Welche 7 Hauptchakras sind das jetzt eigentlich? Und ja, das erste Chakra nennt man Wurzelchakra oder auch Basischakra. Die Farbe ist rot. Und es geht da so um Themen wie Erdung, Stabilität und Urvertrauen und die grundlegenden Bedürfnisse. Das liegt so auf Höhe des Steißbeins. Ein bisschen drüber, das Sakralchakra oder auch Bauchchakra. Stichworte sind Sinnlichkeit, auch Sexualität ist dort beheimatet, Kreativität, körperlicher Genuss und die ganz ursprünglichen Gefühle. Und es steht auch für die schöpferische Fortpflanzung des Seins, wie man so schön sagt. Und es liegt ein bisschen oberhalb der Schamhaargrenze. Und dann gibt es das dritte Chakra, das Solarplexus-Chakra, was wir eben schon mal hatten, bei dem Rahmen. Die Farbe ist gelb und die Stichworte sind Entfaltung der Persönlichkeit, Selbstausdruck, Zielstrebigkeit und Gestaltung des Seins. Ja, und natürlich gibt es auch eine Menge, noch viel, viel, viel mehr, aber dann würde das ja alles viel zu lang werden, wenn ich das alles noch vorlese. Und das liegt ungefähr 2 bis 3 Zentimeter oberhalb des Nabels. Das ist spannend, dass es das alles so gibt, oder?
Ja, dass es so geordnet ist und nach Farben.
Ja.
Und nach Farben, das ist, das macht sehr viel Spaß. Und bei inneren Arbeit musste ich, meisten hatte ich zu tun mit Wurzelchakra, noch vor 3, 4, 5 Jahren. Und die war leider ganz schwach. Deshalb war auch sehr interessant, als die Chakra schwach war, hatte ich auch körperliche Beschwerden mehr, wie Blasenentzündung.
Verstehen.
Und einmal auch, ich wusste das von der einer Greenberg-Therapeutin, dass die Chakra sehr, sehr schwach war. Und nachher hatte ich Blasenentzündung und ich bin zu ihr gegangen und sie hat auf meinen Füßen die Greenberg-Methode rausgelesen. Und ich meinte, na, was hatte ich gerade für eine Krankheit? Wollte sie nur fragen und sie konnte gleich sofort sagen, war das Blasenentzündung. Und das war verblüffend, weil ich dachte, wow, wir arbeiten gerade die Wurzelchakra mehr im Präsent zu stärken. Aber es ist trotzdem sichtbar und wie man den Körper wahnsinnig lesen kann und das, was drum passiert. Und irgendwie, wenn man tiefer offen ist und das nicht ablehnt, wie alles so zusammenhängt. Also,
ja.
Und jetzt habe ich mehr mit der Kehlchakra zu tun, merke ich immer wieder. Und manchmal rede ich kurz und knapp. Und letzte Situation war auch, wo ich mit Tante gesprochen habe und sie hat gar nicht meine Kommunikation verstanden, leider. Obwohl für mich die Kommunikation ganz klar ist.
Ja, verstehe.
Das ist meistens auch, wie gesagt, Herausforderung für mich, weil ich denke, ich habe eine sehr klare Kommunikation, aber nach außen wirkt das anders. Vielleicht, ich weiß es nicht, weil anderer Mensch vielleicht eine andere Kommunikationsart hat. Und um richtig zu kommunizieren, um stärker zu sein, muss man wahrscheinlich, wenn das nicht so stark ist, mehr daran arbeiten und die stärken.
Ja, vor allen Dingen auch mit der Intuition natürlich in Verbindung sein, aber auch mit der Ratio, also beides zusammen. Ich würde sagen, die Eigenart der Kommunikation muss natürlich erhalten bleiben. Das kann man jetzt nicht irgendwie begradigen oder durch einen Kurs irgendwie anders machen, aber man sollte an Klarheit bemüht sein in den Inhalten. Und wenn man das dann zusammenbringt, klare Inhalte und die eigene Form, wie man sowas eben immer so spricht, ich glaube, dann ist das eine Möglichkeit. Ja, das ist das vierte Chakra, ne? Das vierte Chakra ist das Herzchakra, das fünfte ist das Kehlchakra, von dem du jetzt erzählt hast. Und ja, wir haben vorhin auch lustig gesagt, das ist das Podcast-Chakra, ne? Ja, weil das üben wir hier ja in jeder Folge sozusagen. Ja,
und das macht Spaß, weil wir für das Thema sehr toll brennen. Und deshalb fällt das leichter, so würde ich sagen. Das
genau.
ist meine Wahrnehmung.
Ja? Genau so ist es. Genau so sehe ich das. Und ja, nur um das noch vollständig zu machen, wir haben noch das sechste Chakra, das dritte Auge, das Stirnchakra, das ist recht bekannt. Da sind auch so besondere Kräfte wie Intuition oder Willensprojektion, Telepathie zu Hause, solche Dinge. Wer sowas kann, das läuft und kommt bei manchen auch mit der spirituellen Entwicklung immer mehr. Sozusagen sogenannte Siddhis, also spirituelle Fähigkeiten. Ja, es ist jetzt nicht kausal wichtig, also ursprünglich wichtig für die spirituelle Entwicklung, aber manche Menschen entwickeln das. Und ja, liegt zwischen den Augenbrauen, direkt über der Nasenwurzel. Und ich habe in alten Büchern gelesen, dass wenn man das sechste Chakra voll entwickelt hat, dass man dann die Fähigkeit hat, sich selbst nach eigenem Willen körperlich groß oder klein machen zu können.
Wie?
Das klingt krass, klingt wie bei Harry Potter, ne? Da geht das, glaube ich.
Weiß ich auch nicht. Zauberstock.
Genau. Keine Ahnung, ob sowas geht. Ja, und dann gibt es noch das siebte Chakra, das ist das eigentlich Wichtigste, ne? Das Kronenchakra. Die Farben sind violett, golden oder auch einfach weiß, farblos. Und da haben wir die Kontaktstelle zum höheren Selbst und zur Selbstverwirklichung, zum universellen Bewusstsein. Ja, oder wie man sagen konnte, das reine Sein. Sozusagen Verbindung nach oben. Und das ist direkt oben auf dem Scheitel.
Ja. Dieses Chakra, glaube ich, wenn man da viel unterwegs ist, dann geht das alles in der Richtung schon des Erwachungsprozesses.
Ja, genau, das ist der Punkt. Darum geht es immer. Wir haben ja auch Techniken im Reiki zum Beispiel, ne, in der Mentalheilung, wo wir da die Hand auflegen. Ne? Das ist ganz spannend. Ja, also man findet in vielen Fachbüchern noch viele, viele Kategorien und Zuordnungen zu den sieben Chakras, Heilmittel, Duftstoffe, Edelsteine, Metalle, Elemente, Symbole, Planeten, Tarotkarten, Töne, alles Mögliche kann man sozusagen diesen Chakras zuordnen und wer sich davon inspirieren lässt, tut immer gut daran, nochmal den Ursprung auch zu hinterfragen. In manchen Büchern steht das auch alles ein bisschen sehr wild durcheinander gewürfelt. Vor allen Dingen, wenn man dann damit arbeitet, wirklich konkret, spirituell, therapeutisch, ist es wichtig, dass man weiß, was man tut. Und manchmal ist auch das nicht alles gleich. Also es gibt zum Beispiel auch Yoga-Richtungen, wo das unterste Chakra nicht rot ist, sondern gelb. Interessant, oder? Wir haben jetzt gesagt, das Wurzelchakra ist rot, aber es gibt Richtungen, wo das gelb ist zum Beispiel. Ja, wusste ich auch vorher noch nicht. Es gibt unterschiedliche Richtungen. Es gibt auch buddhistische Richtungen, tibetisch-buddhistische Richtungen, wo andere Farbzuordnungen zu den Chakras vorgenommen werden. Also das Ganze, man muss da schon immer kurz überlegen, bevor man damit arbeitet, was man da tut. Und ja, dann kann man natürlich echt gute Sachen damit machen.
Was mir auch hilft, wie wir besprochen haben, Wurzelchakra und Kommunikationschakra, besonders gerne mit ersten und zweiten Reiki-Technik. Also das Kehlchakra von dem ersten Grad Seminar, wo man die Hände über den Hals hält.
Ja, mhm. Und für die Selbstbehandlung oder Behandlung bei anderen. Mhm.
Für die Selbstbehandlung, ja, und auf das Wurzelchakra tue ich gerne einen Zeichen des zweiten Grades.
Ah, okay, genau.
Ja.
Okay.
Das hilft mir sehr. Also ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich stärke mich am liebsten mit Reiki-Technik.
Ja. Ja, ich bin auch seit 30 Jahren bei Reiki dabei.
Also, aber generell glaube ich, ist es wichtig, dass man Respekt und Ernsthaftigkeit, den Fokus auf die Arbeit und auch für einen selbst und auch für den Klienten hat. Mhm. Und dann kann man ja gut damit arbeiten.
Ja.
Aber unbedingt wissen, was man macht.
Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt ganz spezifisch mit diesen ganzen Energiezentren arbeitet. Das ist ja beim Reiki nicht zwingend. Wir können beim Reiki auch einfach die Hände auflegen und dann passiert das auch alles von alleine. Ne? Vieles passiert von alleine. Und ob man da jetzt so reingehen will, ne, mit konkreten Chakras zu arbeiten oder eben auch nicht. Und es passiert trotzdem, das ist einfach eine Präferenz oder eine Entscheidung, ne, ob man das machen möchte. Ja, das war einmal eine lange Folge heute, aber ich glaube, das war alles ganz interessant, oder?
Sehr spannend.
Ja. Ja, dann bis bald.
Tschüss. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.